Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe des Gastrogeplauders begrüßen zu dürfen. Und heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe. Es geht jetzt primär nicht um ein medizinisches Thema, aber es geht um ein Thema, das uns alle jeden Tag immer wieder angeht. Und das ist die Digitalisierung im Krankenhaussystem, die Chancen, die das bietet und auch wie man vielleicht umgeht, wenn es mal ein unvorsehenes Ereignis dazu gibt. Das wird gleich aufgeklärt, was sich hinter dieser Ankündigung verbirgt. Und ich freue mich, mit Michael von Wagner aus Frankfurt sprechen zu dürfen. Ich kenne Michael von Wagner seit vielen, vielen, vielen Jahren. Er ist in der Klinik von Professor Zeuzem in Frankfurt groß geworden, hat sich viel auch mit Virushepatitis früher beschäftigt, dort Interferonstudien zur Hepatitis C durchgeführt, hat sich aber im Laufe der Jahre viel auch, sag ich mal, mit Strukturen im Krankenhaussystem, mit Digitalisierung beschäftigt, mit dem DRG-System und ist dann so ein bisschen weitergezogen und ist neben seiner oberärztlichen Tätigkeit in der gastroenterologischen Klinik als Chief Medical Informatics Officer und Stabsstellenleiter beim ärztlichen Direktor in Frankfurt am Uniklinikum tätig. Michael, ich freue mich erstmal, dass du da bist und dann musst du uns mal erklären, wie man denn auf so einen Lebensweg kommt. Michael von Wagner aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank, Heiner. Ja, wir haben wirklich schon einen sehr langen Weg gemeinsam, kommen beide aus der Hepatitis und der Hepatologie und von daher kennen wir uns ja wirklich schon seit Anfang der 2000er. Mein Weg war, als wir zurückgekommen sind aus Homburg, dass Herr Zeuzem mich als erstes mal bat, ein Patientenmanagement in der Klinik einzurichten. Und von dem Prozessgedanken her ist das auch alles losgegangen. Das heißt, wir haben ein Stück weit die Prozesse der stationären Aufnahme und auch später des Entlassmanagements strukturiert, haben das erst für die Gastroenterologie und die medizinische Klinik 1 aufgebaut und später, und darf man auch sagen, aufgrund des Erfolges, den Auftrag bekommen, das fürs ganze Universitätsklinikum zusammen mit dem Case Management aufzusetzen. Und 2014 habe ich dann zunächst einmal eine Stabsstelle Zentrales Patientenmanagement aufgebaut, gemeinsam mit dem Leiter des Case Managements hier am Uniklinikum. Und seit 2009 war ich dann aber aufgrund dieser Tätigkeit auch mitverantwortlich für die Digitalisierung unserer stationären Dokumentation. Und 2014 haben wir unsere Ambulanzen aus verschiedensten Gebäuden des Klinikums zusammengezogen. 8 Ambulanzstandorte sind in einen gemeinsamen Ambulanzbereich gezogen. Christoph Sarrazin war damals mein leitender Oberarzt und der hat kurz durchgerechnet, wir hätten eigentlich 2 Sprechzimmer hergeben müssen für all die Aktenschränke, die es gebraucht hätte, nur die laufenden Meter an Papierakten zu führen. Und das haben wir zum Aufschlag genommen und haben auch die ambulante Dokumentation erst bei uns digitalisiert. Mittlerweile haben wir für nahezu alle Ambulanzen auch eine digitale Akte und für alle Stationen im Haus eine digitale Akte, beides zusammengefasst in einer Patientenakte. Und über diese Projekte bin ich immer weiter in die Digitalisierung gerutscht und die braucht halt zunehmend auch eine Standardisierung, eine gemeinsame Betrachtung und zwar nicht technischer Art, sondern ärztlicher Art. Okay. Und so ist dann die Rolle entstanden der Stabsstelle und aus dem Angloamerikanischen übernommen die Rolle des CMIO.
Jetzt mal eine rein praktische Frage. Die Digitalisierung ist ja in deutschen Häusern extrem unterschiedlich. Gibt es am Universitätsklinikum Frankfurt im stationären oder ambulanten Bereich noch Papier?
Ganz einzelne Bereiche. Im stationären eigentlich nahezu keinen mehr. Auch unsere Neonatologie ist mittlerweile digitalisiert. Das war so einer der letzten Orte. Es gibt kaum noch eine Ambulanz und keine Station mehr, die Papier nutzt. Primär gibt immer noch einzelne Formulare, die unterschrieben werden müssen.
Ja. Und wie klappt das jetzt mit den Schnittstellen? Also jetzt wir als Gastroenterologen, wir haben Endoskopiebefunde, Bilder. Es gibt dann ja unterschiedliche Systeme, vielleicht manchmal auch historisch gewachsen in einzelnen Bereichen, die dokumentieren. Das funktioniert in Frankfurt wahrscheinlich alles problemlos und es gibt da nie irgendwelche Dinge, wo ein Chief Medical Information Officer irgendwie einschreiten muss.
Naja, letztlich muss man natürlich immer sagen, führe ich die Dinge in einem System, dann habe ich nicht unbedingt das umfassendste Subsystem, aber ich habe es eben in dem führenden Krankenhausinformationssystem. So haben wir zum Beispiel die Endoskopie abgebildet in unserem Hauptsystem im KISS und haben dadurch keine Schnittstellenproblematik. Tatsächlich haben wir aber zum Beispiel unsere Radiologie in einem Subsystem geführt, übergeben dort aber relativ strukturiert die Befunde. Unser Ziel ist, dass wir in dem führenden System die Daten so strukturiert wie möglich übernehmen, sodass wir sie dann auch zum Beispiel bei der Arztbriefschreibung, aber auch bei der Befundeübermittlung so digital wie möglich weiterverarbeiten können. Das funktioniert mit dem einen System besser und mit dem anderen weniger gut. Es ist aber gerade in den letzten Jahren und im Rahmen unserer Digitalisierungsprojekte zunehmend unser Ansatz, auch durch neue Systeme wie Kommunikationsserver, die verschiedene Standards in den Systemen zueinander kompatibel machen, hier mehr Modularität, aber auch mehr Interoperabilität herzustellen, damit wir dann genau das haben, eine wirklich digitale Akte und nicht am Ende nur PDFs, die in einer digitalen Akte abgelegt werden.
Und wie geht es jetzt weiter in Frankfurt? Also jetzt spricht ja jeder über KI. Assistenzärzte, diktieren die noch Arztbriefe oder wird in 2 Jahren in Frankfurt ein automatisch generierter Arztbrief nur noch mal eben kreuzgelesen von einem Arzt in Weiterbildung, einer Ärztin in Weiterbildung und die hat dann ganz viel Zeit nebenbei zu endoskopieren?
Also das Diktieren haben wir schon lange abgeschafft. Der Teil wird geschrieben, der zu schreiben ist. Aber der Großteil setzt sich eben zusammen aus den Befunden, die in strukturierter Art und Weise in der digitalen Akte vorliegt. Also der Großteil kann zusammengebaut werden in einer Art Baukastenprinzip. Der Teil, der noch zu schreiben ist, die Epikrise typischerweise am Ende, der wird noch geschrieben. Wir haben immer wieder mal Projektversuche gestartet, waren aber noch nicht zufrieden genug mit der Qualität der Übernahme. Und von daher sind wir da noch nicht. Aber das ist sicherlich einer der nächsten Schritte. Die andere Frage ist, wie lange wird es noch den Arztbrief in seiner klassischen Art und Weise geben? Wenn wir mal weiter überlegen, Richtung einer wirklich vernetzten elektronischen Patientenakte, bei der Befunde möglichst nicht in 10-20-facher Version bei den unterschiedlichsten Behandlern liegen, sondern auf einer zentralen Registratur entweder liegen oder über eine solche Stelle abrufbar sind, dann werden wir ja nur noch in einzelnen Befunden sprechen oder dann eben die Epikrise gelöst von diesen Befunden mit hineinstellen in die eine elektronische Patientenakte. Das wird sicherlich eine spannende Frage sein, wie sich das auch entwickelt. Ob der klassische Arztbrief idealerweise noch mit dem schweren Füllfederhalter unterschrieben von allen Beteiligten wirklich noch eine längere Zukunft hat.
Aber seid ihr denn in Frankfurt schon mit Zuweisern, mit anderen Häusern vernetzt? Also kann ich von außen auf einen Endoskopiebefund zugreifen und mir vielleicht ein Bild angucken, ob die Varizen das Pöttchen haben oder da akut blutungsgefährdet sind?
Tatsächlich hatten wir solche Zuweiserportallösungen. Die sind ein Stück weit aus der Mode gekommen durch die Telematikinfrastruktur, die das abzulösen versucht und ich denke auch ablösen wird. Dadurch ist aber dieses Feld weitgehend wieder verlassen worden von krankenhausspezifischen Zuweiserportallösungen und harren wir jetzt der Umsetzung der TI. Der digitale Arztbriefversand ist ja etwas, was im Moment in einzelnen Häusern schon umgesetzt wird. Wir warten noch darauf, dass das Modul für uns verfügbar wird, um uns dann an die TI anzuschließen. Dann wird ja der geschriebene, freigegebene Arztbrief automatisch digital versandt, sodass er direkt über das TI-System an den Zuweiser und die berechtigten Weiterbehandler geht. Das wäre der erste Schritt. Und das andere sind schon letztlich Radiologienetzwerke, die es ja gibt, wo man die Möglichkeit hat, Zugriff auf Bilddateien zu bekommen. Wir speichern unsere Dateien auch in den PACS-Systemen ab, aber die werden noch nicht in der Form zur Verfügung gestellt. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten. Videoconsulting ist etwas, was wir durch die Corona-Pandemie auch schon ermöglicht haben. allerdings noch nicht installiert in den Systemen, sondern als eine Lösung auf Tablet-Computern, die man dann dazu nehmen kann.
Also ich glaube, da können wir noch viel lernen. Im Vorgespräch haben wir ja auch über Skandinavien gesprochen. Ich kann das hier mal sagen. Ich habe gerade mit meinem Neffen telefoniert, der gerade als Erasmus-Programm in Helsinki sich aufhält und dort leider kurz stationär behandelt werden musste, dann einen Follow-up-Termin hat und ihm wurde gar nicht gesagt, Termin da oder dort, sondern er kriegt einfach einen Haken und kann irgendwo in ein Ambulanzzentrum hingehen und die sehen aus dem ganzen Land ganz genau, ach ja, der hat einen Termin, die können alle Radiologiebefunde sich angucken und es wird sofort umgesetzt, was die Kollegen im stationären Bereich gemacht haben. Diese Schnittstelle funktioniert dort einfach. Da gucken wir ein bisschen neidisch hin nach Skandinavien, oder?
Zum einen würde ich sagen, einen ersten Schritt in die Richtung haben wir ja mit dem E-Rezept. Mhm. Also ich kann ja jetzt ein Rezept vom Hausarzt ausgestellt bekommen und zu irgendeiner Apotheke gehen und es mir dort abholen. Hier kann ich sagen, auch aus dem familiären Umfeld schon erfolgreich durchgetestet. Das funktioniert. Und wir müssen natürlich ehrlich mit uns sein. Ich glaube, vorher müssen wir noch sehr, sehr viel anderes in der Zusammenarbeit ändern. Die Strukturen in staatlich aufgestellten Gesundheitssystemen haben von den Prozessen her auch schon sehr viel vorgelegt, was sich dann digital gut abbilden lässt. Was wir in Deutschland aufgrund der Struktur mit einer starken Sektortrennung, mit einer viel stärkeren Arztwahl und einem persönlichen, ja letztlich auch Geschäftsbeziehung zu einem niedergelassenen Arzt durch den Patienten nicht so gegeben ist. Also ich glaube, es ist an vielen Stellen nicht damit getan, dass wir Digitalisierung vernetzen, sondern wir müssen auch die Art und Weise, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, und das sehen wir ja jetzt auch in den aktuellen Diskussionen rund um die Gesundheitsversorgung, einiges anpassen und verändern. In dem Setting, wie wir es ja auch in Deutschland gestaltet haben und dann unsere Lösung digitalisieren. Nur die Digitalisierung, glaube ich, wird an vielen Stellen das alleine nicht ändern.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt. Medizin wird bei aller Digitalisierung nach wie vor von Menschen gemacht, die in Beziehungen stehen müssen, die ihre Interessen haben, die man auch respektieren muss. Also für uns ein Auftrag, das aktiv zu gestalten. Michael, ich will dich trotzdem jetzt noch mal eine Sache fragen, weil ihr in Frankfurt habt ja eine besondere Erfahrung gemacht, die wir, glaube ich, auch teilen sollten, dass wir alle aufpassen müssen und auch eine Verantwortung haben, wenn wir digitale Systeme benutzen. Es kann auch mal was schiefgehen. Erzähl mal, was euch in Frankfurt passiert ist, leider.
Ja, es ist das passiert, was momentan ja sehr durch die Presse geht. Wir sind das lebendige Beispiel dessen, was manchmal die Schlagzeilen bieten. Wir hatten einen tatsächlichen Hackerangriff. Wir haben den Vorteil gehabt, dass wir Anfang Oktober rechtzeitig festgestellt haben, dass wir attackiert werden, dass wir leider auch bedingt erfolgreich attackiert wurden. Das heißt, es ist gelungen, in unser Sicherheitssystem einzudringen. Es ist aber nicht gelungen, Schaden anzurichten oder Daten zu stehlen. Das haben wir frühzeitig genug festgestellt und haben dann eine Art Schutzmauer, die Firewall, so hochgezogen, dass keinerlei Fremdzugriff mehr möglich war. Das hatte zur Folge, dass wir in einem sehr abgekapselten System mehr oder minder problemlos weiter Patientenversorgung durchführen konnten. Kann gerne gleich noch erzählen, an welchen Stellen, manchmal auch unerwarteten Stellen, man dann doch plötzlich auf Probleme trifft, wenn man das macht. Aber die erste Erkenntnis war, man kann sein digitales System komplett schadlos abschalten vom Rest. Da passiert nicht viel, man kann die Patienten weiterversorgen. Das ist etwas, wo wir auf der einen Seite sagen, das wollen wir uns auch unbedingt erhalten jetzt für die nächsten Jahre und für die weiteren Schritte als Ziel. Aber man muss dabei auch feststellen, wir haben eben so gut wie keinerlei digitale Vernetzung in Deutschland. Das heißt, der rosa Schein ist immer noch papiergebunden.
Aber das heißt, ihr habt jetzt nicht angefangen, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion alte Papier-Patienten-KDCs auszuteilen?
Nein, das war nicht erforderlich. Hm? Die elektronische Patientenakte im Haus lief problemlos weiter und war auch nicht darauf angewiesen, durchgehend Kontakt zur Außenwelt zu haben. Also wir haben intern die Dokumentation weiter digital betreiben können.
Aber ich kann mir doch vorstellen, dass viele von den Geräten, die wir nutzen, irgendwelche Updates brauchen, ständig mit irgendeinem Dienstleiter kommunizieren müssen, damit die überhaupt weiter funktionieren.
Das ist auch genau der Punkt. Und das Interessante ist, dass bei vielen Großgeräten man das sehr gut steuern kann und auch ersetzen kann. Also man kann sehr wohl durch den Einsatz dann auch der Dienstleister, die dann eben wieder vor Ort kommen müssen, die nicht mehr remote, wie man sagt, zugreifen können, die nicht mehr automatisiert ihre Updates aufspielen können. Aber man kann das weiter betreiben. Interessanterweise waren es eher zum Beispiel einfachere Röntgengeräte wie C-Bögen, die aber so eingestellt waren, dass sie alle paar Tage sozusagen das Mutterschiff, den Hersteller, kontaktierten per Internet, um auf Updates zu prüfen und eigene Leistungsdaten zurückzumelden. Und wenn das nicht funktioniert, dann drohen die an, aus Sicherheitsgründen sich runterzufahren. Das hatte man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm als allererstes. Das gaben die Geräte dann irgendwann zu erkennen. Und das tun sie natürlich auch am Wochenende. Das heißt, mit einem gewissen Hemmung jetzt da direkt eine Lösung herbeizuführen. Das waren so Dinge, die man dann einfach feststellt. Und was man natürlich auch feststellt, wir haben die Digitalisierung in der Form, wie wir sie heute haben, vor über 20 Jahren begonnen. Das heißt, das ist ein organisch gewachsenes System aus Software und Hardware, die allerunterschiedlichste Reifegrade haben und auch Entwicklungszustände. Und wenn man die jetzt plötzlich loslöst, dann gibt es da schon Interaktionen, die man gar nicht im Detail alle vorher notiert hat. Und da braucht es dann auch eine gewisse Agilität, um auf das, was auftritt, zu reagieren. Wir haben das abgebildet durch einen gemeinsamen Krisenstab aus IT und ärztlichem und pflegerischem Dienst, die sich dann gegenseitig darin unterstützt haben, wie man jetzt auf die eine oder andere Ausnahme reagiert. Weil das ist das andere, was man ja mitnimmt. Auf ganz viele diese Dinge muss man sowohl technisch wie aber auch in den Abläufen reagieren, um sozusagen das Szenario zu beherrschen.
Aber wie habt ihr das jetzt praktisch gelöst? Ich stelle mir das ja vor, abriegeln nach außen heißt ja auch Kommunikation mit Zuweisern, Ärzte, die vielleicht mit jemandem wissenschaftlich oder ja klinisch in Kontakt gehen können. Was haben die denn gemacht? Telefoniert?
Also die Hauptherausforderung, wie gesagt, da die klinischen Systeme weitergelaufen sind, die Notaufnahme, die OPs nicht beeinträchtigt waren, waren die ersten 24, 48 Stunden, das war ja auch ein Wochenende, tatsächlich weitgehend unberührt, auch von den klassischen Zuweiserstrukturen. Ab Montag stellt man dann fest, wie viel doch schon, wir haben ein verschlüsseltes E-Mail-System, aber auch über andere digitale Wege, eben die Kontaktaufnahme plötzlich nicht mehr möglich war, wir waren per E-Mail nicht mehr erreichbar. Und das gute alte Faxgerät hat plötzlich wieder seinen Stellenwert bekommen und auch in der internen Struktur, weil auch manche unserer betriebswirtschaftlichen und logistischen Systeme teilweise im Haus laufen, teilweise aber auch schon cloud-basiert sind, also im Internet laufen. Und auch diese Verbindung war zunächst gekappt und musste erst über mehrere Wochen wieder punktuell hergestellt werden. Also es musste an vielen Stellen zum einen nach außen kommuniziert werden. Achtung, wir sind per E-Mail nicht erreichbar. Und dann lernt man auch zum Beispiel, dass nicht jedes E-Mail-System eine Rückmeldung dem Sender gibt, wenn die E-Mail nicht zuzustellen ist. Also manche schickten eine E-Mail, kriegten aber keinerlei Antwort und dachten, wir antworten nicht. Das heißt, man muss auch proaktiv mit der Situation kommunizieren. Man hat plötzlich wieder viel mehr Telefon. Und das sind natürlich Momente, wo man auch überlegen muss, wie man sich jetzt aufstellt. Wir haben zum Beispiel eine neue sogenannte Domäne aufbauen lassen, das noch an dem Wochenende, über die wir dann eine Parallel-E-Mail-Systematik zumindest für den Krisenstab und für jede Fachabteilung aufgebaut haben. Du kannst nicht 7000 Leuten ad hoc eine E-Mail-Adresse neu zuweisen. Du kannst aber die 35 Fachabteilungen mit jeweils einer E-Mail-Adresse versorgen, sodass sie nach einigen Tagen per E-Mail wieder erreichbar waren über neu zu beschaffende, nicht kompromittierte Laptops.
Das heißt, ihr habt ganz viele neue Laptops anschaffen müssen in kürzester Zeit?
Naja, also schon mal eine gute Zahl, ja.
Wahnsinn. Und wie löst man jetzt das Problem? Also muss man jetzt, ihr habt euch abgeschottet, muss man jetzt jedes Programm komplett neu auflegen oder kann man das sozusagen reparieren, kann neue Schutzwolle parallel machen?
Also wir haben ja den Vorteil, dass nichts beschädigt wurde. Also es wurden keine Daten verschlüsselt. Wir wussten aber nicht sicher, ob es vielleicht doch irgendwo Schadsoftware gibt, die noch nicht losgelegt hat und die aktiviert werden könnte. Deshalb ja auch diese Schutzmauer, dass kein Trigger gesetzt werden kann, dass der Angreifer nicht noch einen Schaden auslösen kann. Ganz viel Scannen über die Systeme. Wir hatten auch die Möglichkeit, gewisse Dinge nachzuvollziehen. Und das Zweite war, dass wir uns überlegt haben, dass wir etwas, was wir ohnehin vorhaben, nämlich die IT neu mit der Infrastruktur aufzusetzen, jetzt vorziehen und tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt alle Systeme wieder vollumfänglich herstellen, sondern in eine Art Transformation gehen. Das ist jetzt die Phase, die wir jetzt haben. Wir haben zum einen den Ansatz, unsere Systeme weiter zu härten, wie man das nennt, also noch sicherer zu machen, aus dem Vorfall zu lernen und zum anderen aber auch zu überlegen, wie wir den nächsten Schritt in eine leistungsfähigere IT gehen können, den wir ohnehin auch mit unserem Träger in Abstimmung hatten und jetzt eben als Zeitpunkt auch nutzen wollen.
Also sagen wir mal so wie immer, wenn ich das jetzt da raushöre, jede Krise hat eine Chance. Das heißt, ein paar Dinge, die vielleicht jetzt nicht so schnell passiert werden, müsst ihr jetzt einfach umsetzen. Das ist ja, hört sich ja zumindest positiv an. Aber zum Schluss, Michael, zwei Punkte für mich noch. Das eine ist, was würdest du denn jetzt den Kolleginnen und Kollegen raten, außer den allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen? Wir kriegen ja alle von unserem Rechenzentrum irgendwelche E-Mail, hier passt auf, da muss es sein, dann ist man irgendwie genervt. Meine Botschaft war ja, ups, die scheinen ja doch ab und zu recht zu haben, wenn die irgendwelche Warnungen geben. Gibt es für dich noch andere Ratschläge an unsere gastroenterologische Hörerschaft, die im Krankenhaus tätig ist?
Ich glaube, was wir aus der klinischen Perspektive sagen müssen, ist natürlich neben den allgemeinen Ratschlägen, die man ja auch im Privaten berücksichtigen sollte, wie man sich gegen mögliche Eindringlinge schützen kann mit Softwarelösungen, mit aber auch einer gewissen Sorgfalt beim Umgang mit zum Beispiel unbekannten E-Mails, ist das andere, sich tatsächlich der Herausforderung zu stellen, es kann passieren. Also das, was wir ja im klinischen Alltag auch tun, dass wir die nennenswerten Risiken bei einer Intervention uns vor Augen führen und vielleicht auch manchmal schon mal etwas daneben legen. Wenn ich habe früher bei einer Notfallendoskopie immer gesagt, die Regenschirmmethode, ich nehme alles mit auf die Intensivstation, dann werde ich es nicht brauchen, aber ich brauche es ja vielleicht. Und sich dem einfach zu stellen, dass das etwas ist, was eben auch geschehen kann und ganz nüchtern mit der IT gemeinsam zu überlegen, wenn das System ausfiele, was sind unsere Ausfallszenarien, wie gehen wir damit um? Und dann kann man sich auf vieles auch einstellen. Wie gesagt, unser Fall war jetzt für die Klinik, für die Krankenversorgung nicht so einschneidend, wo wir sehr viel mehr Manpower reinstecken mussten, waren die administrativen Abläufe, wie zum Beispiel die Sicherstellung von Rechnungsbegleichung, Rechnungsstellung, Lohnauszahlung. Das waren die Themen, die waren deutlich mehr betroffen, weil diese Systeme, die administrativen, heute bereits viel vernetzter sind. Wenn man sich mal alleine überlegt, wie wir mit den Krankenkassen ja heute schon kommunizieren, 301er-Datensatz, die Übermittlung der DRG-Abrechnung etc., das funktioniert alles vollautomatisch. Nebenbei auch der medizinische Dienst, zumindest bei uns, läuft vieles automatisiert und online und all das musste man wieder auf eine zumindest kurzfristige Papierweise stellen. Man kann das auch wieder herstellen, selbst wenn man weitgehend abgeschottet bleibt, aber das muss man einfach sich mal überlegen, was würde ich tun, wenn?
Ich glaube, vorbereitet sein, wie immer im Leben, ist besser als blauäugig durch die Welt zu laufen. Michael, ich finde das total spannend, das zu hören. Ich nehme das eigentlich bei allem Nerv, was das für euch bedeutet haben muss, aber auch was Positives mit. Man kann diese Situation managen. Auch ein voll elektronisches, digitalisiertes Krankenhaussystem, wenn man schnell abschaltet oder sich abschottet, läuft weiter. Und die Patienten sind nicht gefährdet worden. Das System geht weiter und die Chancen der Digitalisierung, die wir ja am Anfang beleuchtet haben, die müssen wir, sag ich mal, trotz allem weiter nutzen. Ne? Das ist ja auch deine Botschaft. Die Botschaft darf nicht sein, Digitalisierung und siehe da hier, alles ist schlechter als früher. Richtig?
Unbedingt. Und wenn wir eine deutlich vernetztere Landschaft hätten und Versorgung hätten, bei der wir an zentraler Stelle mit mehreren Absicherungen die Patientendaten halten würden, wären die Krankenhäuser auch deutlich weniger gefährdet, dass so etwas passiert, weil das Hauptrisiko, die Hauptsorge ist ja, dass ich dann keinen Zugriff mehr habe. Wenn ich das aber in hochgesicherten Systemen an mehreren Standorten vorhalte, glaube ich, könnten wir als Gemeinschaft deutlich sicherer dann die Patientenversorgung aufrechterhalten, auch bei solchen Attacken. Also der Weg muss eigentlich sein, dass wir durch diese Phase im Moment weiter in Richtung vernetzter Zusammenarbeit gehen, digital wie auch in der Versorgung. Ich glaube, damit stellen wir das deutlich besser sicher, als wenn wir jetzt versuchen, zurück zum Papier zu marschieren. Wir alle wissen, wie oft wir früher Papierakten gesucht haben.
Michael, ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort. Wir schauen positiv in die Zukunft. Krisen kann man managen. Krisen haben auch Chancen. Und Glückwunsch, wie ihr das in Frankfurt professionell gemanagt habt. Ganz herzliche Grüße nach Frankfurt. Danke an Michael von Wagner. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, meine Standardaussage ist, bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf Anregungen, wir freuen uns auf Vorschläge und Michael von Wagner und ich wünschen Ihnen noch eine gute Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.